Kolosser, Kapitel 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Paulus sagt, sucht das, was oben ist, sucht das, was im Himmel ist, richtet eure Gedanken auf das, was göttlich ist. Weißt du, eines Tages, und ich glaube, dass es nicht mehr sehr lange sein wird, für uns alle, egal wie viele Jahre der Herr dir noch gibt, aber eines Tages werden wir alle über diese Nichtigkeiten ganz, ganz, ganz tief erschrecken und Buße tun. Wie kann das einen Menschen beschäftigen, wenn es einen Gott gibt, wenn es eine Ewigkeit gibt, wenn Menschen verloren gehen? Wie kann das einen Menschen beschäftigen, wer Weltmeister wird? Wer der Mörder im Krimi heute Abend ist? Wer wen in welche schmutzigen Betten zieht? Eines Tages, wir sind vor ihm, wir werden so erschrecken, wir werden so erschüttert sein über diese Nichtigkeit, über diese Vergänglichkeit, über diese Sucht nach diesen Highlights, nach diesen Dingen, die so unsere Zeit ausfüllen, die uns und unser Hirn zuballern, damit wir ja nicht nachdenken über das, was wirklich ist. Und ich glaube, Gott möchte uns das ersparen, was geschehen wird. Er wird, wo immer er darf, er wird mit der Ewigkeit, mit seiner Gegenwart, mit einer heiligen Atmosphäre, er wird in unsere Wohnzimmer kommen, in unsere Hauskreise, in unsere Gottesdienste, überall da, wo Menschen überhaupt noch irgendwie an ihn denken, wird er auf einmal da sein, auf eine Art und Weise, die völlig anders ist, als wir gedacht haben, wie es sein müsste, wenn Gott kommt. Und wir werden als Ergebnis davon so erschüttert sein über diese Nichtigkeiten, über dieses Verschwenden von Zeit. Das ist vielleicht eine unserer größten Sünden, Verschwenden von Zeit, wo wir uns der Nichtigkeit ergeben. Das müssen nicht einmal Dinge sein, die irgendwie besonders sündig sind, aber sinnlos sind, einfach völlig nichtig sind, völlig unbedeutend sind. Wen wird in 500 Jahren, geschweige denn in 10.000 Jahren von heute kümmern, wer da wen in sein Bett gezerrt hat? Wer wen umgebracht hat? Wer wo Weltmeister geworden ist oder welche Prinzessin irgendwo mit irgendeinem Prinzen? Wen wird das interessieren? Wir sagen, ja, aber wir leben doch in dieser Welt. Ja, und Paulus sagt, suche das, was oben ist. Sinne auf das, was vom Himmel kommt. Du gehörst zu Christus, du bist ein Geist mit ihm. Schau auf das, was bleibt, was zählt, was vom Himmel ist, was echt ist, was wahr ist, was ewig ist. Jetzt hier, wo wir als Mensch hier leben. Er sagt, suche das, was ewig ist. Richte deinen Blick auf das, was vom Himmel kommt. Werde ein Mensch, der himmelsgesinnt ist. Und erlaube Gott, durch seinen Geist und durch das Wort und durch ein paar heilige Schocks, dich zu entwöhnen von der Sucht nach dieser Welt. Erlaube Gott, dich zu entwöhnen von der Nichtigkeit. Und heute schon zu etablieren in deinem Bewusstsein als ein Mensch, der im Himmel lebt, der seine Bürgerschaft, seine Heimat, seine Identität, seine Ziele, seine Wünsche, seine Sehnsucht, seine Erfüllung im Himmel hat. Kann das möglich sein? Kann es so etwas geben? Paulus sagt, such das, was oben ist. Such das. Such das. Gott möchte uns wirklich ermutigen. Weil er so um uns ringt, dass wir teilhaben von dem, was kommen wird. Dass wir dabei sein können. Dass wir Teil einer Bewegung sein können, die es niemals zuvor gegeben hat. Jeder Einzelne, der seinen Namen anruft hier in dieser Stadt, wird von Gott besucht werden und wird eingeladen sein, Teil einer Gemeinde zu sein, die so stark ist, so schön ist, so rein ist, so heilig ist, so kraftvoll ist, so fruchtbar ist für ihn. Und die allerreifste und die allerschönste und allergesündeste Gemeinde, die du jetzt finden kannst, wird ein Nichts sein im Vergleich zu dem, was Gott plant. Gott tut etwas. Gott hat etwas vorbereitet. Und dann wird uns die Augen auftun, dass sie sagen, Gott, meine beste Zeit gebe ich dir. Hier bin ich. Bereite mich vor, dass wenn es kommt, ich es erkennen kann. Wenn es kommt, dass ich Teil sein kann. Wenn es kommt, dass ich nicht so blind bin, so süchtig bin nach den Nichtigkeiten, auch den religiösen Nichtigkeiten, dass wenn es kommt, ich es vielleicht gar nicht sehe. Du sagst, das kann nicht sein. Weißt du, was damals in Azusa Street gewesen ist, als der Heilige Geist kam, 1907 oder wann war es? Das war in dem Dreh. Viele große, angesehene Gemeinden, wenn du die gefragt hättest, hey, ist Erweckung in der Stadt, wie steht ihr zur Erweckung? Dann hätten gesagt, Erweckung? Das nennst du Erweckung? Das ist Blasphemie, was da passiert in Azusa Street. Das ist der letzte Müll. Das ist Leute verführen. Das ist seelisch, das ist emotional, das ist unecht. Das hat mit dem Heiligen Geist überhaupt nichts zu tun. Und von den renommiertesten Kanzeln wurde gewarnt, geht ja nicht in Azusa Street zu diesen Verrückten. Geht ja nicht in dieses Irrenhaus. Und doch war es der Ort, wo Gott gekommen war. Und wo er ein Feuer angezündet hat, das in den kommenden Jahren und wenigen Jahrzehnten um den Erdball gegangen ist. Aber die, die damals die Großen waren, die, die den großen Namen hatten, die, die als Experten erschienen, die, die interviewt wurden, wenn es darum ging, Bruder X und Schwester Y, was ist der Trend für die neuen Jahrzehnte? Wo geht es lang? Sie hätten wunderbare theologische Vorträge halten können, aber es fing in ihrer Stadt an und sie haben es nicht gesehen. Sie waren blind, weil ihr Herz verkrustet war, weil ihr Herz nicht offen war, weil ihr Herz nicht bereit war, loszulassen, sich losmachen zu lassen von den Nichtigkeiten. Ihr Lieben, die Gefahr, dass das mit dir und mir geschehen kann, ist nicht gebannt. Lass uns nicht denken, das wird uns nie passieren. Lass uns sagen, Gott, du bist der Einzige, der mich ohne Straucheln vor dir bewahren kann. Du bist der Einzige, der mich tadellos vor dich hinstellen kann. Bitte, schütze mich, bewahre mich, wecke mich auf, rüttel mich. Lass irgendetwas geschehen, aber lass mich nicht einfach blind so weiterrennen und denken, ich bin auf dem guten Weg. Und in Wahrheit, es ist der Holzweg. Und ich würde erst aufwachen, wenn es zu spät ist. Und ich bin geworden zu einem Gegner deiner eigenen Bewegung. Lass das nicht geschehen. Nur wenn wir uns in dieser Position halten, der Furcht Gottes, wo wir dich sicher sind über uns selbst, unsere einzige Sicherheit ist, Gott ist gut und er wird jeden bewahren, der ihn anruft. Er wird jeden bewahren, der ihn sucht. Er wird jeden bewahren, der Raum macht für ihn in seinem Leben. Den wird er bewahren. Wie es heißt, der mächtig ist, uns zu bewahren und ohne Straucheln vor sein Angesicht zu stellen, dem sei Ehre in Ewigkeit. Er alleine ist mächtig. Es ist nicht dein Wissen, es ist nicht deine Bibelkenntnis, es ist nicht deine kleine geistliche Schau, die du hast von dir, von deinem Leben oder von diesem Land oder irgendetwas. Es ist nur Gott, der imstande ist, uns zu bewahren. Ihm sei Ehre. Halleluja, Halleluja. Okay, das wollte ich noch einfach so dazu sagen, zu dem, was ich so empfunden habe, was der Geist Gottes tun will. Haben wir noch ein paar Minuten Zeit, ja? Kann ich ein bisschen was predigen? Ja? Vielleicht daher, wir kommen nochmal zum Herrn und müssen darauf irgendwie eine Antwort geben. Ja? Ihr dürft euch gerne hinsetzen, ihr dürft auch gerne da sitzen. Ja? Ich predige jetzt eine Runde, okay? Ach, du willst was sagen? Ja. Okay. Gut, ihr Lieben. Ich werde das ziemlich straff und kurz irgendwie durchziehen, aber ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann. Ich habe eine Botschaft. Ich habe die schon heute Morgen gepredigt, aber ich glaube, dass es nicht ein zweiter Aufguss sein wird, wie beim Teebeutel, ja, wo man dann sagt, na gut, hätte ich mal den ersten getrunken, dann wäre es irgendwie besser gewesen. Ja, das zweite ist doch ein bisschen flau irgendwie. Das Wort Gottes ist voller Kraft und Leben, ja, und es kann jetzt und hier zu uns sprechen. Und auch wenn schon Tausende und Tausende und Tausende von anderen Menschen vorher über dasselbe Wort gepredigt haben, das macht überhaupt nichts aus. Der Heilige Geist ist immer noch da und er ist der, der lebendig macht. Der Buchstabe tötet, der Geist macht macht lebendig. Soll der Geist dich lebendig machen? Darf er kommen? Mach dein Herz auf. Sag, Gott, hier bin ich. Rede du zu mir. Hier bin ich. Ich brauche es so dringend. Okay, mein Thema, heute habe ich sogar einen Titel, wenn ihr dieses auf Kassette aufnehmen wollt. Ja? Heute gibt es einen Titel sogar und der muss so genommen werden, wie ich das jetzt sage. Ja? Sonst habe ich eine Predigt und keinen Titel. Ja? Ist jetzt nicht umgekehrt, aber jetzt habe ich einen Titel und eine Predigt. Und der Titel ist, wie lernt man effektiv zu töten? Das ist mein Titel für die Predigt. Da runzeln nicht so die Stirn, Gente. Das ist theologisch absolut sauber. Wie lernt man effektiv zu töten? Okay, wir gehen ins Wort Gottes. Römer Kapitel 8. Hier lese ich ab Vers 5, erst einmal 5 bis 8. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Geistes Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Vielleicht bis hierhin erstmal, ich werde das dann gleich weiterlesen, aber bis hierhin erstmal. Und hier haben wir diesen bekannten Gegensatz, den wahrscheinlich jeder, der schon irgendwie ein paar Wochen Christ ist, schon kennt. Ja, vielleicht verstehst du nicht ganz, wie das mit dem Fleisch gemeint ist. Sagst, wieso? Das klingt jetzt so negativ gegen das Fleisch. Eigentlich, ich liebe Steak und Schnitzel oder Hähnchenbrustfilet oder so. Fleisch in dieser Passage ist ein theologischer Begriff und es bedeutet, das, was ein Mensch ohne Gott ist. Okay? Das ist das Fleisch. Nicht das Äußerliche, sondern seine Haltungen, seine Werke, seine Wünsche, seine Bestrebungen, seine Sehnsüchte, seine Lüste. All das, was wir ohne Gott sind, das ist das Fleisch. Und das ist in einem Kampf, in einer Feindschaft gegen Gott. Und es ist niemals bereit, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. So, da ist dieser große Konflikt Fleisch und Geist. Und entweder bestimmt, nachdem wir uns bekehrt haben, entweder bestimmt uns das Fleisch noch oder der Geist fängt an, uns zu bestimmen. Eins von beiden. Und das hat beides sehr unterschiedliche Auswirkungen. Und Gott möchte, dass wir dieses Problem Fleisch, dieses ich will aber die Dinge haben, wie ich sie will. Ich will Lust haben, auf meine Art und Weise, zu meinen Bedingungen, ohne Verantwortung zu übernehmen. Ich will tun, was mir Spaß macht. Und ich frage nicht danach, ob das anderen wehtut, ob das andere beschämt oder demütigt oder verletzt oder irgendetwas. Ich will ein Maximum an Gewinn für mich haben. Und wenn das Nachteil für andere ist, ist das deren Problem. So redet das Fleisch. Und das stimmt schnell überein, es ist sehr gemein, nicht wahr? Wenn Menschen uns wehtun, die fleischlich gesinnt sind, spätestens dann sagen wir, das Fleisch ist gemein. Ja? Aber du hast genau das gleiche gemeine Fleisch. Und wo du es von anderen erlebt hast, als malträtierend, unterdrückend, ungerecht, dieses Fleisch in dir hast du anderen auch schon auf diese Weise gezeigt. Du bist nicht nur Opfer, du bist auch Täter. Beides. So, ich rede heute nicht von dem Fleisch deines Nachbarn oder deines Leiters oder deiner Ehefrau oder deines Ehemanns. Ich rede von deinem eigenen Fleisch. Dieses Fleisch, sagt die Bibel, ist die Quelle all unserer Probleme. Das Fleisch ist die Quelle aller Streitigkeiten, Zwistigkeiten, ob das in der Familie, in der Ehe ist, ob das in der Gemeinde ist, ob das am Arbeitsplatz ist, wo auch immer. Das Fleisch ist die Quelle all dieser Zwistigkeiten. Ja, weil man möchte groß sein, man möchte herrschen, man möchte gesehen werden, man möchte anerkannt werden auf Kosten der anderen. Die anderen wollen das aber auch und da haben wir das Problem von Konkurrenz. Da ist das Problem. Keiner will nachgeben, alle wollen die Größten sein. Muss ein Gerangel geben, ist ja logisch. So, das Fleisch erzeugt Unfrieden, erzeugt dumpfe Stimmung, erzeugt viel, viel Negatives. Und Gott hat eine ganz, ganz klare, eindeutige Antwort auf das Fleisch. Jetzt lass uns einmal weiterlesen in Römer 8 immer noch. Ich lese mal ab Vers 12. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Hier ist eine wichtige Aussage, die es an manchen anderen Stellen im Worte Gottes auch gibt. Wir können Christen sein, von Neuem geboren, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, wir reden in neuen Zungen. Wir kennen alle grundlegenden biblischen Begriffe. Und doch leben wir nach den Grundsätzen und den Ausrichtungen des Fleisches. Und Paulus sagt, wenn wir das tun, dann werden wir, weil wir auf das Fleisch achten und nach dem Fleisch uns ausrichten, wir werden, wie heißt es hier, wir werden sterben. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du verloren gehst, sondern das bedeutet, dass du hier bei lebendigem Leibe, meinetwegen als vollblutcharismatischer Christ, einfach stirbst. Einfach so, sang- und klanglos stirbst, mitten in der Gemeinde. Du stirbst, deine Beziehung zum Herrn stirbt ab. Gott ist nicht mehr da, du bist nicht mehr empfänglich. Gott ist da, aber du bist nicht mehr empfänglich für ihn. Paulus sagt, der Betrug der Sünde, oder das heißt im Hebräerbrief, der Betrug der Sünde verhärtet unser Herz. Gott mag wirken, aber du spürst nichts davon. Gott ist da, Gott ist erfahrbar, aber du bist zu betoniert und alleine und isoliert. Und dein Verlangen nach Gottes Gegenwart nimmt immer mehr ab. Dein Fleiß im Worte Gottes, deine Disziplin, Zeit zu nehmen für Gott, nimmt immer mehr ab. Du erntest vom Fleisch das Verderben. Du stirbst bei lebendigem Leibe. Das ist, was die Bibel sagt. Und wir alle kennen Menschen oder Phasen in unserem Leben, wo das einmal so gewesen ist. Wo wir auf einmal so abgekühlt sind und wo wir uns auf einmal entdeckt haben, dass wir Dinge tun, die wir niemals für möglich gehalten hätten als Christen, dass wir sie tun würden. Und auf einmal sind wir weg vom Herrn, sein Segen ist so weit weg, seine Nähe ist nicht mehr da, sein Trost, seine Ermutigung ist nicht da und wir sind auf einmal mittendrin im Schlamassel. Kann sowas passieren? Könnte das sein? Sonst wäre der Tinte verschwendet, lieber Paulus. Du redest von Dingen, die sind ja ideal, das gibt's doch nicht. Doch, die gibt es und darum warnt er davor. Wenn wir nach dem Fleisch leben, wir werden sterben. Ich kenne Leute, die einmal gebrannt haben für den Herrn, die gekämpft haben für Erweckung und sind heute weit, weit weg. Sie treffen sich nicht einmal mehr mit Christen zum Gebet. Sie sind weit, weit, weit weg. Wenn du sie fragen würdest, sie würden nicht denken, dass sie abgefallen sind. Aber wenn ich mich zumache, wenn ich außerhalb der Reichweite Gottes mich bewege, wenn mein Herz hart wird, dann was ist das anderes als Abfall? Das ist Abfall vom lebendigen Gott. Abfall fängt nicht erst dann an, wenn ich die Tür zumache und sage, so Schluss, aus, vorbei, mit Gemeinde, mit Bibel, mit Jesus, mit Heiligen Geist will ich nichts mehr zu tun haben. Abfall fängt da an, wo ich mein Herz anderen Dingen zuwende. Wenn wir nach dem Fleisch leben, dann werden wir sterben. Das ist eine ganz, ganz klare Warnung. Aber wir müssen nicht so leben. Und dann sagt er hier, was die Alternative ist. Ja? Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Jetzt verstehst du, warum dieses Ding heißt, wie man lernt, effektiv zu töten. Wenn du durch den Geist die Handlungen des Leibes tötest, wirst du leben. So, die Alternative ist ganz einfach. Entweder das Fleisch bringt dich um, oder du bringst das Fleisch um. Ein Kompromiss dazwischen gibt es nicht. Entweder das eine erledigt dich, oder du erledigst das eine. Ist einfach, nicht wahr? Es ist so klar, entweder wir gehen in diese Richtung, dann haben wir diesen Fluch der geistlichen Kälte und des Absterbens, oder wir gehen in die Richtung des Geistes, wir sinnen auf das, was des Geistes ist. Wie Paulus das sagt, wir säen auf den Geist. Wer auf dem Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Und wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das heißt nicht, mit ein paar guten Taten verdienst du dir einen Platz im Himmel. Es bedeutet, Leben kommt in dein Leben. göttliches Leben, göttliche Lebensqualität kommt in dein Leben, weil du Raum machst dafür. Weil du hier und jetzt mit allem, was du tust, Schritt für Schritt mehr dich auf Gott zubewegst. Und wir bleiben im geistlichen Leben niemals stehen. Entweder wir gehen auf Gott zu oder wir gehen von Gott weg. Entweder deine Nähe zum Herrn, deine Liebe zum Herrn, deine Hingabe wächst oder sie nimmt ab. Entweder wir sinnen und wir säen auf das Fleisch, beschäftigen uns mit Dingen, die nichtig sind, die nichts bringen, oder wir säen auf den Geist. Und beides hat seine Konsequenzen. Und weil das so wichtig ist und weil wir immer so gerne leben möchten, als gäbe es dieses Gesetz nicht. Deswegen sagt Paulus, irrt euch nicht, Gott lässt sie nicht spotten. Das ist Galater 6. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Warum sagt er, irrt euch nicht, Gott lässt sie nicht spotten? Weil wir so gerne uns irren möchten. Und weil wir sagen, schau mal, da habe ich ein bisschen gespielt mit der Welt. Und was ist passiert? Gar nichts. Die Welt ist nicht eingestürzt, der Himmel ist nicht auf meinen Kopf gefallen und großes Strafe und Gericht hat es auch nicht gegeben, mein Auto ist nicht zusammengebrochen und meine Familie ist auch noch intakt. Also eigentlich, es ist eigentlich gar nichts passiert. Hey, ich habe es rausgefunden, Sünde ist gar nicht so gefährlich. Und wir werden mutiger und wir gehen noch einen Schritt weiter rein. Und wir merken, es passiert ja gar nichts. Paulus sagt, lass dich nicht täuschen. Was du säst, wirst du ernten. Sei nicht so dumm. Kein Bauer würde es tun. Sät das Getreide aus und am nächsten Morgen kommt er vorbei und sagt, das funktioniert überhaupt nicht, diese Sache mit Saat und Ernte. Was haben die mir auf der Verpackung da versprochen? Keimfähiges Saatgut. Ich sähe das aus und heute bin ich wieder da, schaue auf den Acker und was ist? Nichts. Kein Bauer würde so dumm sein, aber wir sind so dumm. Wir säen auf das Fleisch. Wir denken, es passiert nichts. Gott segnet uns noch. Wir haben noch Gebetserhörungen. Gott tut noch Dinge in unserem Leben. Und wir denken, siehst du, ist doch nicht so ein Problem. Wir dachten nur immer, wir haben so viel auf diese engen Gesetzestypen gehört. Die immer gesagt haben, Vorsicht, Sünde ist der Leute Verderben. Und jetzt merken wir, hey, das ist ja cool alles. Das Alte läuft weiter und ein bisschen neue Bereiche von Fun haben sich da aufgetan. Du wirst ernten ein kaltes Herz. Du wirst ernten, dass dein geistlicher Scharfblick, deine Fähigkeit, Dinge, Situationen, Konflikte, Probleme, Ereignisse geistlich zu erkennen und daraus für dich die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, diese Fähigkeit wirst du verlieren. Und du läufst mit der Masse der Blinden, die irgendwelchen blinden Leitern folgen. Das wird geschehen. Und das ist nicht, was Gott will. Gott will, dass du ihn kennst und dass du auf ihn hörst und dass du weißt, das ist der Weg, den ich gehe. Und wenn alle sagen links, aber mein Gott sagt rechts, ich gehe rechts, weil ich nicht auf Menschen höre, ich bin nicht abhängig und ich habe nicht mehr den Wahn, ja, die Masse wird schon recht haben. Vieles in diesem Wahn erlegen. Ach, da laufen sie. Da wird es schon richtig sein. Ich sage mal, ein Plakat von irgendwelchen Schmeißfliegen. 1 Million Fliegen können nicht irren. Und wir rennen einfach mit. Wir fliegen im Schwarm mit. Wir orientieren uns einfach da, wo die anderen. Aber Gott will, dass wir ihn kennen. Ihn persönlich. Und dass bei uns die Warnlampe leuchtet, wenn auch bei anderen, die im Sumpf der Sünde am Untergehen sind, wir doch spüren, hey, das ist nicht für dich. Das ist nicht dein Weg. Und wir folgen Gott und nicht Menschen. Wir hören nicht auf irgendwelche Dinge, sondern wir hören auf den Geist, der uns leitet. Das ist, was wir haben möchten. Halleluja. So, die Aufgabe ist, durch den Geist die Handlungen des Leibes töten. Jetzt hängt alles nur noch an der Frage, wenn du ein bisschen mitgedacht hast jetzt, okay, wie töte ich? Ja, das ist genau, das ist eine gute Frage, da bist du in meiner Predigt gerade richtig. Wie lernt man effektiv zu töten? Das ist meine Predigt. Bis jetzt habe ich dich nur vorbereitet, ja, damit du mitmachst. Ja, damit du sagst, hey, das muss ich unbedingt lernen, effektiv zu töten. Ja, wir sind manchmal so harmlos. Und wir sind nicht in Balance. Der Gott, den wir dienen, er liebt inbrünstig, aber er hasst auch inbrünstig. Er hasst das Böse. Mach einmal ein Bibelstudium, was Gott alles hasst. Und wir sind seine Nachfolger. Und dann müssen wir sagen, Gott, gib mir ein Herz, wie du hast, dass ich hasse, was du hast. Das bedeutet, Jesus zu lieben. Zu hassen, was er hasst, zu lieben, was er liebt. Ist das klar? Eindeutig, nicht wahr? Das bedeutet, ihm nachzufolgen. Paulus sagt, seid Nachahmer Gottes. Macht es so wie er. Folgt ihm nach. Halleluja. Und das, was ich lernen möchte, und ich bin erstaunt, was für ein langsamer Lerner und Schüler ich doch da bin. Oh, nee, bevor wir jetzt zum Praktischen kommen, muss ich das noch untermauern. Kolosser 3,5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Ja, aber doch nicht zu mir, ich bin doch geliebt vom Herrn. Und hier steht einfach, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Darin seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Wer den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen hat, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Genau diese gleiche Aussage. Diese alten Lüste, diese alten Bestrebungen, diese alten Wünsche, die jeder von uns hat. Wenn du hier sitzt und sagst, wovon redet der überhaupt hier? Diese Sorte von Fleisch, die habe ich überhaupt nicht. Mein Fleisch liebt, in die Gemeinde zu gehen. Mein Fleisch liebt, anzubeten. Mein Fleisch liebt, die Bibel zu lesen. Schätzchen, wach auf. Du hast ein böses Fleisch, das in Feindschaft ist gegen Gott. Wenn du das nicht anerkennst, dann tappst du völlig im Dunkeln. Da ist ein Potenzial in dir, was bereit ist, gegen Gott zu gehen. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott, sagt es. Dein Fleisch genauso wie meins, genauso wie das von Paulus. Wir sind gefährdet, das ist, was es unterm Strich bedeutet. Aber das macht uns nicht Angst, sondern das bringt uns zum Herrn. Oh Gott, nur du bist meine Hilfe. Nur du bist meine Rettung. Nur in dir komme ich da heile durch. Bewahre du mich vor mir selbst. Dann sind wir auf einem guten Weg. Amen. Okay, jetzt ein paar praktische Punkte, die wir hineintun können in unser Leben, wie wir lernen können, effektiv zu töten. Die sind nicht unbedingt so in der chronologischen Reihenfolge, also die wirst sehen, ich nenne sie einfach hintereinander, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass, naja. Also, das Erste, was ich hier habe, 5 Punkte habe ich, vielleicht fällt mir noch unterwegs noch was ein. Lass uns Gott bitten, uns Liebe zur Wahrheit zu geben. Oder noch genauer eigentlich, wir nehmen Liebe zur Wahrheit an. Liebe zur Wahrheit nehmen wir an. Die Bibel ist total realistisch. Wir sind alle Schurken. Wir sind alle geübt zu lügen, uns selbst und einander zu belügen. Und dann sind wir Christen und dann versuchen wir sogar noch Gott zu belügen. Niemand hat Liebe zur Wahrheit, aber wir können es nehmen von Gott, der es uns anbietet. Gott bietet uns an, Liebe zur Wahrheit. Er sagt, ich weiß, dass ihr das nicht habt. Ich mache euch kein Theater, dass ihr es nicht habt, aber ich biete es euch an. Und Paulus macht sehr, sehr klar im Thessalonicher Brief, wer Liebe zur Wahrheit nicht annimmt, fällt in satanische Täuschungen und Verführungen. Wer Liebe zur Wahrheit nicht annimmt, ist ein Kandidat für Täuschungen und für Verführungen. Ich werde nicht müde, das zu erzählen. Ich habe es bestimmt in dieser Gemeinde schon, bestimmt ein Dutzend Mal erzählt, aber ich erzähle es heute wieder. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich unter einen stolzen, religiösen, pharisäerhaften Geist gekommen bin und alles war falsch, was ich um mich herum gesehen habe. Die besten Leute im Land, die besten Dienste, die besten Gemeinden, die besten Ministries, es war alles verkehrt, da war nur noch einer richtig. Kannst du dir vorstellen, wie der hieß? Kleiner Tipp am Rande in Klammern. Wenn du mal in eine Situation kommst, wo alles verkehrt ist, nur du noch bist richtig, halte es für möglich, dass du arg getäuscht wurdest. Halte es für möglich, dass du in etwas hineingefallen bist, was die Bibel einfach Verblendung und Verführung nennt. Und ich bin diesem
nur lernen, wenn du motiviert bist, wenn du weißt, warum sollte ich die lernen? Ja? Wenn ich dir hier erzähle, wie man über den Atlantik segelt, in einem Einmannsegler, und du hast kein Interesse, das zu tun, diese Lektion wird umsonst sein. Ich meine, ich kann das nicht lernen, ich habe auch keine Ahnung davon. Ich mache nur ein Beispiel, ja? Weil dich das nicht interessiert, wie man mit einem Einmannsegler über den Atlantik segelt, wirst du nicht zuhören einem Vortrag über, wie man das tun sollte. Und darum ist es so wichtig, bevor wir weitergehen, sitz da bitte und sag, ich will lernen, wie man effektiv tötet. Ich will es wirklich lernen. Ich will das haben in meinem Leben. Ja? Der religiöse Mensch kennzeichnet sich dadurch aus, dass er keine Entscheidungen trifft. Er lässt alles so an sich vorbeiplätschern. Gott wird schon machen. Gott ist groß. Gott ist groß und Gott gibt dir Gnade. Gott hat das Kreuz. Und dann sagt er, jetzt achte drauf, dass du die Gnade nicht vergeblich empfängst. Achte drauf, dass du die Gnade, schon mal gelesen? Kapitel 2. Korinther, ich glaube, es ist Kapitel 5. Achtet drauf, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Da kann alles geschehen sein von Gottes Seite. Wenn wir nicht lernen, was jetzt unser Teil ist, dann geht die Sache den Bach runter. Und die Gnade Gottes ist vergeblich. Und das soll nicht sein. Die Gnade soll sichtbar werden in unserem Leben. Wir wollen wirklich verändert werden. Wir wollen Frucht bringen für ihn. Wir wollen vorwärts kommen. Wir wollen, dass man an uns sehen kann. Hier ist ein Mensch, der lebt anders als andere Menschen. Das ist mein Ziel. Ich möchte werden wie Jesus. Und ich möchte verändert werden. Und ich weiß, dass ich gerade erst begonnen habe. Gerade erst begonnen, die ersten kleinen Schritte zu gehen. Okay, jetzt also diese 5 Punkte. Der allererste, der ist so wichtig und wir gehen oft an dem vorbei. Im Thessalonicher Brief, ich hätte auch die Stelle noch euch nennen sollen, wird von Menschen gesprochen, die eine Verführung, einer satanischen Endzeitverführung erliegen, weil sie aus einem Grund, nicht weil sie nicht in Gottesdienst gegangen sind, nicht weil sie nicht Predigten gehört hätten, nicht weil sie nicht zu Hause hunderte von Kassetten und christlichen Büchern und Videos zu stehen hätten, aus einem Grund fallen sie in eine satanische Täuschung. Sie haben die Liebe zur Wahrheit, die Gott ihnen darreichte, nicht angenommen. All unsere Veränderung beginnt damit, dass wir sagen, ich brauche Liebe zur Wahrheit. Weil damit gehen wir in realistischer Weise auf unsere alte Prägung ein oder wir geben dem, wir ziehen das in Betracht. Jahre und Jahrzehnte und manche von euch viele Jahrzehnte, wir haben ohne Gott gelebt. Und das Kennzeichen eines Menschen ohne Gott ist, er scheut die Wahrheit und er liebt die Lüge. Das ist das. Muss ich das jetzt belegen von der Bibel? Das ist wirklich klar. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Ja, und er hasst das Licht. Ja, und wir haben alle so gelernt zu leben. Manche schon in der Familie haben gelernt zu lügen. Damit meine ich nicht unbedingt mit Worten. Man kann auch ohne Worte lügen. Und jetzt sind wir Kinder Gottes und Gott ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei und wir werden die Wahrheit erkennen. Aber dazu ist eine Veränderung in uns notwendig, dass das, was wir vorher gescheut haben, wovor wir Angst gehabt haben, dass das jetzt etwas wird, was uns kostbar wird. Und wir können Gott bitten, niemand von uns von sich heraus hat diese Liebe zur Wahrheit. Niemand von uns, hier ist nicht einer, der sagen kann, du, ich brauche dieses Gebet nicht zu beten, Wahrheit, das war schon immer mein größtes Steckenpferd. Das stimmt nicht. Dann weißt du nichts über dich selbst, du hast keine Ahnung. Ja, Jeremia oder Gott, da heißt es, das Menschenherz ist tückisch, trügerisch. Wer kann es ergründen? Wir können uns so viel vormachen, wir können uns so viel belügen. Ja? Und besonders erfolgreich werden wir, wenn wir als Christen uns angewöhnen, das Wort zu hören, ohne darauf zu achten, es zu tun. Dann werden wir solche Künstler der Lüge, dass sogar ein Heide, der auch in der Lüge lebt, aber er weiß es nicht besser. Ja? Er kommt in die Gemeinde und sagt, das sind alles Heuchler. Die sind alle unecht. Die sind ja total unecht. Guck mal, wie sie sich nett anlächeln. Und vorhin habe ich gerade mitgekriegt, vor dem Gottesdienst oder hinterm Gottesdienst oder wie auch immer, wie sie übereinander schimpfen und wie sie aufeinander rumhacken, wie die Hühner. Die sind doch total unecht. Das kriegen die Heiden mit. Denn die wenigstens, wenn sie über jemanden böse sind, die heucheln nicht. Die sind dann auch wirklich böse. Also die sind in ihrer Sünde echter als wir in unserer Scheinheiligkeit. Das ist wirklich wahr. Wenn du einmal hörst, was Nichtchristen über unsere Zusammenkünfte, über unsere Gemeinden zu sagen haben. Die haben ein Gespür dafür. Die kriegen das mit. So, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und wir können sagen, Gott, hilf mir, Liebe zur Wahrheit anzunehmen. Wir müssen die nicht schaffen. Wir müssen sie nur annehmen. Sie wird uns dargereicht. Er reicht uns Liebe zur Wahrheit. Alles, was du tun musst, ist sagen, ja, ich will Liebe zur Wahrheit haben. Ein dickes Problem von Sünde ist dieses ganze sich selber belügen. Wir kommen aus Sünde nicht raus, weil wir uns selber belügen. Und wenn das nicht aufhört, wir können Sünde niemals überwinden. Das ist unmöglich. Es ist Utopie. Sünde wird nicht überwunden, indem wir Gott bitten, es zu tun für uns. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Paulus sagt, töte. Er sagt nicht, bitte doch Gott, es für dich zu tun. Er sagt, töte du. Du musst töten. Und du musst lernen, effektiv zu töten. Sei sicher, wenn du zugeschlagen hast, das Ding ist tot. So, das wird die Art, wie du zuschlägst, sehr entscheidend prägen. Ja? Ich war im letzten Herbst in Südafrika und in mein Quartier an zwei Tagen hintereinander kamen zwei Skorpione. Ein kleiner und dann, als der merkte, dass wohl da sich ganz gut leben lässt, hat er den Kollegen geholt. Da kam der Große. Zwei Skorpione. Wir haben die gefangen. Preis dem Herrn. Ich wollte das Ding mit einem Glas so erstmal einsperren und in Sicherheitsverwahrung bringen. Ja? Und ich habe noch lange rumgesucht, wo ist jetzt ein geeignetes Glas und so weiter. Und tu das Ding auf das Glas auf den Skorpion. Und im selben Moment, wo das Glas unten auf dem Skorpion ist, gibt es einen Stromausfall. Und wir stehen für Stunden im Dunkeln. Hätte ich noch zwei Sekunden gewartet, hätte ich gewusst, ich stehe jetzt hier barfuß im Zimmer und irgendwo krabbelt jetzt hier ein Skorpion rum. Ich dachte, Südafrika ist ein zivilisiertes Land, da braucht man die Beta nicht so zu alarmieren, du. Jetzt rufe ich immer die Beta, egal wo ich hinfahre, sogar wenn ich nach Königs Wusterhausen fahre. Aber hier gibt es auch welche, die stechen. Und die lieben das gar nicht, was ich hier bringe. Aber ich komme wieder, solange der Pastor mich ruft. Kannst du machen, was du willst. Liebe zur Wahrheit. Gestehen wir uns ein, wir haben das nicht. Und sagen, Gott, hilf mir, die Wahrheit zu lieben. Zu sehen, Wahrheit, wie gut sie ist. Ja? Wahrheit macht so frei. Wir haben keine Angst mehr. Wahrheit macht frei. Wir müssen nicht Dinge verheimlichen in unserem Leben. Wir müssen nicht denken, oh weia, wenn das jetzt rauskommt. Weil es ist alles schon rausgekommen. Gott weiß alles, wir haben ihm alles gegeben, wir haben die Dinge aus unserer Vergangenheit bereinigt, wir leben im Licht und das tut gut und wir sind frei. Und wir genießen das. Vielleicht nicht alle können uns genießen, wenn wir im Licht leben, aber wir genießen das Leben und alle, die das Licht leben, lieben das auch. Liebe zur Wahrheit. Weißt du, man kann so, ich will mal von meinem eigenen Leben kurz. Es gab eine Phase, wo ich so unter einen stolzen, religiösen Pharisäergeist gekommen bin, wo ich alles abgeschossen habe. Vielleicht habe ich auch hier schon erzählt, weil ich erzähle immer davon. Wo ich so hart war, so böse war, wo ich alles niedergemacht habe. Alles, das Beste, was es im Lande gab. Es gab überhaupt nur noch einen, der richtig war. Kannst du dir vorstellen, wer das war? Du, lass mich das sagen. Wenn du eines Tages in eine Position kommst, wo alle Bücher falsch sind, wo kein Prediger mehr richtig ist, wo es nur noch ein Land gibt, der Durchblick hat, und der bist zufällig du, geh davon aus, dass du der Verkehrteste von allen bist. Geh davon aus, dass du getäuscht wurdest. Dass ein Pharisäergeist in mein Leben gekommen, weil ich so hart war, weil ich so besserwisserisch war, weil ich bestimmte Dinge aus der Literatur, Finney und so weiter, alle in falschen Hals gekriegt habe. Wenn du ohne die Liebe Gottes Finney liest, du kommst total hart drauf. Aber mit einem Verständnis von Gnade sind da solche kostbaren Wahrheiten. Und ein Mann Gottes hat mich gerettet. Ein Mann Gottes hat mich aus diesem Loch, in das ich gefallen war, gerettet. Und dann, als er mich rausgeholt hat, ich konnte sehen, wie verkehrt ich war. Und wie böse das war. Und wie gemein ich war. Und wie kritisch und negativ. Und was dahinter für eine Arroganz war. Ich konnte das dann sehen und Gott hat mir rausgeholfen. So, ich weiß, dass es möglich ist. Wir sind Christen, wir sind die des vollen Evangeliums, voll charismatisch, voll gut drauf, wir reden in Zungen und alles. Und wir können total von einem religiösen Geist gecasht werden. Es ist möglich, ihr Lieben. Aber Liebe zur Wahrheit. So, das kommt durch den Heiligen Geist. Das ist der Geist der Wahrheit. Jesus sagt, der Geist der Wahrheit. Also suche diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Lerne auf ihn zu warten, lerne ihn zu lieben, lerne dich ihm unterzuordnen, ihn hinzugeben. Es ist auch ein Trauerspiel, es gibt Gemeinden, da kommt der Heilige Geist, aber die, die eigentlich auf ihn warten, sie erkennen ihn nicht, weil sie ihn überhaupt nicht kennen. Sie leben so weit weg von Gott und sie können den Heiligen Geist nicht erkennen, sie können ihn nicht wahrnehmen und sie sind immer nur voller Angst, dass das Falsche kommt. Hast du schon diese Christen getroffen? Ja, Bruder, aber nicht mit die Hände auflegen, da könnte der Schwarmgeist kommen. Sie haben so einen Glauben an die Macht des Schwarmgeistes, aber an den Heiligen Geist. Der kommt, wenn wir den Vater bitten um den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dann gibt er nicht ein Skorpion an diesen treuen Vater, der den Heiligen Geist den Kindern gibt, die ihn bitten. An den können sie nicht glauben, aber sie glauben an einen allmächtigen Schwarmgeist. Ich habe Leute getroffen, die haben Angst gehabt, mir die Hand zu geben, weil sie sich infizieren könnten. Und sie nennen sich Nachfolger Jesu. Sie dienen Gott. Und sie tun das auch wirklich, so gut sie können. Aber so irregeleitet, so getäuscht. So, wir brauchen den Heiligen Geist. Titus Kapitel 2, die Stelle hatte ich hier schon mindestens einmal. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen und unterweist uns, die weltlichen Lüste zu verleugnen. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und der Grund, warum wir lernen, Sünde aus unserem Leben zu halten, ist nicht, weil wir die Erfahrung gemacht haben, jedes Mal, wenn wir gesündigt haben, fühlen wir uns so schrecklich. Der tiefere Grund ist, Sünde ist Lüge. Sünde zerstört, zerstört uns, zerstört unsere Beziehungen und Sünde verunehrt den Herrn. Das ist der Grund, warum wir Sünde raushaben wollen aus unserem Leben. Und Gott will, dass wir ihn so kennen, dass wir ihn so lieben, dass in der Gemeinschaft mit ihm unser Herz verändert wird, dass diese Wahrheit in unserem Herzen ist. Diese Wahrheit, wie er denkt und wie er fühlt und was er richtig findet und was er falsch findet. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen in der Bibel, wo beschrieben wird, von ganzem Herzen hasst Gott diese Dinge. Unser Gott ist ein liebender und ein hassender Gott. Und viele von euch hier haben eine religiöse Vorstellung von Gott ist der gute Opa, der schon ein bisschen tatterig ist, der nicht mehr alles genau auf die Reihe kriegt, was wir da für böse Streiche im Sinn haben. Und er sagt, kommt her, wie Erich Mielke, ich liebe euch doch alle. So eine Vorstellung haben hier einige von Gott. Aber ich sage dir, das ist nicht die Vorstellung der Bibel. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott liebt und unser Gott hasst. Und von Jesus heißt es, er hat die Ungerechtigkeit gehasst. Gerechtigkeit geliebt. Darum hat Gott ihn mit Freude gezeigt. Wenn Jesus so war und du bist sein Nachfolger, dann bedeutet das, du sollst auch so werden. Du sollst das Gute lieben und das Böse hassen. Und wenn wir lernen, Abscheu zu haben über Sünde, das ist die stärkste Waffe, sie draußen zu halten aus unserem Leben.
Weil er mit so viel Liebe und mit so viel Geduld aus diesem Loch mich rausgeliebt und rausgeholt hat. Und als mir die Augen aufgegangen sind, was ich gemacht habe gegen die Brüder, ich habe Rotz und Wasser geheult. Rotz und Wasser. Und haben gesagt, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, was ich für ein Misstrauen, für eine Bosheit, für eine Unterstellung hatte und so weiter. Und Gott hat Gnade gegeben und mich da rausgeholt. Und Jesus sagt, in der Endzeit, da werden Leute sein, die sind so getäuscht. Sie werden dich umbringen, sagt Jesus. Sie werden euch überliefern, sie werden euch umbringen und sie denken, sie tun Gott noch einen Dienst. Das wird so ein Konflikt sein in der Endzeiterweckung. Wir denken nur immer in der Dimension von Herrlichkeit und Gott manifestiert sich und Leute werden zu Tausenden und Tausenden gerettet werden. Okay, das ist ein Aspekt davon, aber ein anderer Aspekt ist gewaltige Konflikte, gewaltige Verfolgung. Und es wird eine religiöse Verfolgung sein. Jesus sagt, da sind Leute, die sind so getäuscht, sie glauben, dass sie Gott einen Gefallen tun, wenn sie euch töten. Mit anderen Worten, sie glauben an Gott, sie dienen Gott auf ihre Art und Weise. Aber sie sind so getäuscht, dass sie die wahren Gläubigen verfolgen. Und sie denken, sie sind richtig und Gott ist noch richtig dankbar dafür. Das ist Wahnsinn, aber das ist, was die Bibel sagt und das haben wir in der Kirchengeschichte schon gesehen. Wenn du das durchgehst durch die Jahrhunderte, ja, wie viele Male wahre Gläubige von der katholischen Kirche verfolgt worden sind, ausgerottet worden sind, die Waldenser und wie die alle geheißen haben, kleine Gruppen, die neutestamentliche Gemeindesicht hatten, Zeichen und Wunder, Heiliger Geist und alles und sie waren die Verfolgten. Und die Herren Bischöfe haben gepunkt auf ihren Bischofssitzen, ja, und haben sich feiern lassen vom Volk und meinten noch, sie tun Gott einen Gefallen. Das hat es schon gegeben, das wird es wieder geben. Das wird es wieder geben. So, wir können so getäuscht sein, so verführt sein. Aber wir müssen das nicht. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, deswegen fallen sie in satanische Täuschungen. Lass uns Liebe zur Wahrheit annehmen. Wahrheit macht frei. Wahrheit ist gut. Komm, du Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, komm in mein Leben. Lass dein helles Licht scheinen. Ich will einer sein, der nicht wegläuft vor dem Licht, damit er nicht offenbar wird, Johannes 3, sondern ich will einer sein, der zum Licht kommt, damit meine Werke und meine Motive und mein Herz offenbar wird. Ich will zum Licht. Das ist, was wir beten können. Und dann sagen wir, komm, erforsche mein Herz. Dann fangen wir an, diese Gebete wirklich zu beten. Erforsche mein Herz. Prüfe, wie ich es meine. Lass Psalm 19, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. O mein Herr, mein Fels und mein Erlöser. Dann fangen wir an, diese Art von Gebete zu beten. Und vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben, wir haben Gebetserhörung. Gott fängt an zu überführen. Gott fängt an, Dinge zu zeigen. Und wir sehen Sachen über uns selbst, die wir nie für möglich gehalten haben. Und wir sehen Dinge, die wir dann Gott geben können. Und seine Kraft ist da, uns zu reinigen. Es fängt alles an mit Liebe zur Wahrheit, die wir annehmen. Sie wird uns geschenkt. Halleluja. Okay, machen wir schnell weiter. Ich habe versprochen, ich will nicht so lange machen. Ich sollte das auch nicht. Nächster Punkt. Wir müssen mit Gottes Standard übereinstimmen. Das ist so absolut klar durch die Bibel und speziell im Neuen Testament. Herrschaft über Sünde ist das Normale. Herrschaft über Sünde ist, wozu wir erlöst sind. Das ist das normale neutestamentliche Leben im Heiligen Geist. Herrschaft über Sünde. Und ich betone das deswegen so stark, weil dieses Gift so drin ist manchmal. Wo wir schon von vornherein, um der Gefahr des Perfektionismus zu entgehen, um der Gefahr eines gesetzlichen Leistungsdruckes zu entgehen, wo wir schon diesen Maßstab nicht mehr haben, wo wir das nicht für möglich halten, wo wir sagen, naja, wir sind ja alle Sünde. Mit anderen Worten, wir torkeln von einem Schlamassel ins andere und das ist doch normal und das ist, was die anderen auch tun. Wirklich Schluss machen mit der Macht der Sünde, das bleibt doch für den Himmel vorbehalten. Ihr Lieben, das ist nicht, was das Neue Testament sagt. Nehmen wir nur eine Stelle, Römer 6, die Sünde wird nicht herrschen können über euch. Die Sünde wird nicht herrschen können. Weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter die Gnade. Und die Gnade ist mehr als nur Vergebung, wenn wir gesündigt haben. Gnade ist göttliche Befähigung, nicht in Sünde zu gehen. Das ist Gnade. Das ist eine machtvolle Gnade. Okay, wenn wir gesündigt haben, wir haben Vergebung. Logisch. Aber was ich sagen will, unser Standard muss sein, Sieg über Sünde. Das ist das Normale, das ist mein Leben. Das will ich haben in meinem Leben, das strebe ich an, das suche ich. Das ist der Standard. Alles andere darunter ist nicht normal und ich werde mich damit nicht zufrieden geben. Das meine ich mit Gottes Maßstab, anerkennen, mit seinem Standard übereinstimmen. Dann können wir Gott sehen, wie er mit Kraft wirkt. Amos 3,3, wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Du musst mit Gott übereinstimmen und dann kannst du mit Gott gehen und Gott wird anfangen zu wirken in deinem Leben. Okay, Halleluja, machen wir ganz schnell weiter. Ein nächster ganz, ganz wichtiger Punkt. Sieh es und akzeptiere es und sei dankbar für die Freiheit der Entscheidung, die Gott dir gegeben hat. Du bist ein Mensch, der ausgestattet ist wegen der Liebe Gottes, weil Gott dich so ehren möchte. Mit der Freiheit der Entscheidung. Ich sage nicht, mit einer Entscheidung alleine können wir Sünde überwinden. Das habe ich nicht gesagt. Wir brauchen die Kraft Gottes dazu. Aber ohne Entscheidung wird überhaupt nichts laufen. Und viele warten, dass Gott das Ding aus ihrem Leben rausnimmt. Und das wird niemals passieren. Wie wir hier schon vorhin gesehen haben, tötet diese Dinger. Und wenn du ein sorgfältiges Schriftstudium machst, du siehst, es ist nicht an den Heiligen Geist geschrieben. Heiliger Geist, töte doch diese Dinge in meinem Leben. Ihr Gläubigen, tötet diese Biester, tötet diese Strebungen, diese Süchte, diese Abhängigkeiten, diese Lüste, dieses sich hingezogen fühlen und dieses haben wollen von dem, was eigentlich nach der Schrift nicht korrekt ist, was uns nur Verderben bringt. So, wir haben die Freiheit der Wahl. Gott sagt schon im Alten Testament, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit ihr das Leben wählt. Und du musst das Leben wählen. Du musst etwas tun. Gott wird mit dir zusammen kooperieren. Du musst einen Teil tun. Sag nicht, oh Gott, rotte die Sünde aus in meinem Leben. Gott hat seinen Teil getan. Jetzt lädt er dich ein, dass du deinen Teil auch tust. Und es beginnt damit, dass du diese Verantwortung wirklich akzeptierst. Es liegt an dir. Es liegt an dir, wohin du dich wendest. Wohin kam dieses Wort? Ja? Auf was schauen wir? Auf was sehen wir? Womit beschäftigen wir uns? Wofür öffnen wir uns? Paulus sagt, sinnt auf das, was droben ist. Mit anderen Worten, triff eine Entscheidung, nicht nach dem Irdischen zu gehen. Triff eine Entscheidung, nach dem Himmlischen, nach dem Ewigen zu gehen. Das ist eine Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, mich zu beschäftigen mit dem Ewigen. Und ich kann mich entscheiden, einfach mich treiben zu lassen. Und wenn ich mich treiben lasse, dann werde ich getrieben von dem Geist dieser Welt, der mich zuschüttet mit allerlei lustiger Unterhaltung und der es schon fertig bringt, schnell es Mitternacht sein zu lassen und der Abend ist wieder mal gelaufen. Aber womit habe ich mich beschäftigt? Was hat mich wirklich ausgefüllt? Was ist die Frucht davon? Was wird wirklich bleiben? Es ist verschenkte, kostbare Zeit. Das sind Nichtigkeiten, über die du einmal sehr jammern wirst. Eines Tages wirst du über deine verlorene Zeit, wo du nicht Gott gesucht hast, wo du nicht gebetet hast, wo du nicht im Wort warst, wo du nicht gedient hast, wo du nicht dich hast gebrauchen lassen für den Segen anderer, über diese Zeit, die du für dich selbst vergeudet hast mit Nichtigkeit, du wirst einmal ganz, ganz jämmerlich weinen. Glaub mir das. Und ich auch. Ich auch. Diese Predigt ist für mich. Ich war heute Morgen schon sehr angesprochen. Das ist meine Wahl, ob ich das Wort Gottes nehme und komme in Gottes Gegenwart und sage, Herr, der neue Bund, Hebräer 8, Vers 10, der neue Bund besteht darin, dass du dein Wort in mein Herz schreibst. Und hier bin ich jetzt. Und ich brauche das so dringend. Schreib dein Wort in mein Herz. Es reicht nicht aus, dass es in meinen Gedanken ist, dass ich es gehört habe, wie es so schön gepredigt hat. Es reicht nicht aus, dass ich Verse auswendig sagen kann. Ich muss das Wort im Herzen haben. Und das kannst du nicht tun. Das kann niemand dir geben. Das können dir nicht 1000 Predigten geben, die du hörst. Und wenn du jeden Tag 10 Tapes hörst, das wird nicht dadurch passieren. Es passiert, indem du das Wort nimmst und in die Gegenwart Gottes kommst, alleine. Ohne Unterstützung von anderen. Du alleine sagst, Herr, hier bin ich. Jetzt schreib dein Wort. Und Gottes Wort in mein Herz bedeutet, ich will, was er will. Ich liebe, was er liebt. Gehorsam nach dem Neuen Testament ist von innen heraus. Nicht, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht mit den Eltern meckern oder so etwas. Oh ja, Hilfe, das sind lauter Verbote. Was darf ich denn überhaupt noch, ich armer Mensch? Nein, es kommt von innen. Gott will unser Herz verändern. Und du erkennst, wie schlecht und zerstörerisch solche Verhaltensweisen sind. Du sagst, Gott, ich bin so dankbar, dass du mir einen neuen Satz von Gefühle, einen neuen Satz von Werten geschenkt hast. Und ich will, was du willst. Das kann nur Gott wirken. Und Gott wirkt es, wenn du ihn suchst. Und wenn du sagst, hier ist deine Verheißung. Du willst dein Wort in mein Herz schreiben. Hier bin ich. Jetzt tu es. Dort geschieht es. Es geschieht nicht im Predigt hören. Es geschieht nicht im Veranstaltung besuchen. Es geschieht, wenn wir vor Gott sind. So, wir haben die Wahl. Womit verbringen wir unsere Zeit? Was tun wir? Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Okay, wenn das Wort anfängt zu wirken, dann haben wir schon genügend Material, neue Entscheidungen zu treffen und zu trennen oder etwas zu erwählen und so weiter. Und das ist der vierte Punkt. Ich komme jetzt ganz schnell durch, um zum letzten entscheidenden Schlag auszuholen, Punkt 5. Also Punkt Nummer 4, Leben im Licht. Das Wort Gottes wirkt, wir sind vor Gott, der Heilige Geist fängt an, Dinge zu zeigen. Und Leben im Licht bedeutet, ich stimme mit Gott überein, ich nenne das Ding, wie Gott es nennt. Sünde bekennen, genau so es nennen, wie Gott es nennt. Das ist Sünde bekennen. Mit Gott übereinstimmen und uns richten. Die verkehrten Dinge, die der Heilige Geist uns zeigt, richten, ein Urteil sprechen und anfangen, in Gerechtigkeit und Wahrheit und Klarheit zu uns selber zu sprechen. Gerade in diesem Bereich von scheinbar unkontrollierbaren Emotionen, wir erlauben uns diese Dinge, weil dahinter eine Haltung ist. Wir meinen, die anderen haben schon das auszuhalten. Wir meinen, wir haben ein Recht, uns gehen zu lassen. Wir haben ein Recht, anderen es heimzuzahlen mit unseren schlechten Gefühlen. Wir haben ein Recht, böse und negativ zu sein. Aber wenn der Heilige Geist kommt, er zeigt uns, wir sind im Irrtum, wir haben kein Recht. Und dann geben wir das auf. Und wir sagen, ich habe kein Recht, mich gehen zu lassen. Ich habe kein Recht, einfach mein Gefühl irgendwie freien Lauf zu lassen. Ich habe den Geist der Selbstbeherrschung und den soll ich nehmen. Und oftmals, wir verstecken uns und wir sagen, ja, das sind diese Gefühlsausbrüche, die kommen so über mich und die reißen mich einfach mit. Lass mich ein Beispiel erzählen, wo ich gesehen habe, dass es ein Irrglaube ist. Gott arbeitet sehr stark in meinem Leben im Bereich von Sanftmut. Und ich habe eine Prägung und einen Hintergrund. Ich habe starke Probleme mit Zorn. Aber Gott hat andere Ideen über mein Leben. Und Gott lehrt mich. Und einmal war ich so richtig zornig in der Familie. So richtig zornig. Und in dem Augenblick geht das Telefon. Und mein Chef war am Telefon. Und weißt du, was da gewesen ist? In einem Moment konnte ich umschwenken und konnte lieblich. Du musst gar nicht, wenn du nicht willst. Du wolltest oder du hast nur, weil du wolltest, weil du meintest, du könntest. Aber jetzt wusstest du, du konntest nicht und du hast auch nicht. Starke Lektion. Dann fängt man an, Dinge neu zu sehen. Gott, hilf mir. Es ist gar nicht so, dass es irgendwie in meinen Genen ist. Ich kann nicht tun, der Opa hat's, der Vater hat's und irgendwie, ich brauche eine Genamputation oder irgend so etwas, um dieses Ding loszuwerden. Nein, wir brauchen den Geist der Wahrheit, den Geist der Zucht, den Geist der Disziplin, der Selbstbeherrschung, dass wir eine Haltung einnehmen, die anderen haben, nicht auszubaden.
wo ich einfach mies drauf bin. So, wir konfrontieren uns selbst. Wir konfrontieren uns selbst. Und wir sprechen zu uns und sagen, so darfst du es nicht tun. So darfst du nicht reagieren. So darfst du nicht sagen. So darfst du dich nicht verhalten. Du hast kein Recht dazu. Wir rufen uns zur göttlichen Ordnung. Das ist möglich. Das ist möglich. Und dieses sich stellen zur Wahrheit, dieses sich stellen gegen die eigene Sünde, schafft Raum für den Heiligen Geist. Ja, es ist nicht, dass der Heilige Geist nicht genügend Kraft hat, aber diese Kraft in uns muss zunehmen. Und indem wir wahr werden und gerecht zu uns selber sind und zu den anderen natürlich auch, in dem Maße schaffen wir Raum, dass der Heilige Geist wirklich seine Kraft uns anbieten kann. Und diese Kraft können wir nehmen, um dann das Eigentliche zu tun, was wir vorhin schon am Anfang hatten. Tötet diese Dinge. Tötet die Glieder, die auf Erden sind. Tötet Unreinheit, Unzucht, Ausschweifung und all diese finsteren Dinge, die dort beschrieben sind. Wir sollen sie töten. Und der Heilige Geist gibt uns die Kraft dazu. Und dieses Töten, es kommt mit einer Entschiedenheit, mit einer Klarheit. Es kommt mit dem Willen, das Ding auszurotten. Im letzten Winter war ich in Südafrika und es hat sich das Kuriose ereignet, dass zweimal in dieser kurzen Zeit da unten Skorpione in meine Wohnung kamen. Und besonders der zweite, der ein ausgewachsener Skorpion war und der gar nicht so freundlich war, wir konnten ihn fangen. Der andere, der war klein und den haben wir vorher schon gepackt, aber dann der große auf einmal. Und ich habe schnell überlegt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich ein Glas gesehen, habe ein Glas genommen, dachte, okay, das ist genau richtig. Und habe das Glas auf ihn draufgestellt. Und als das Glas auf ihn drauf war, in dem Moment war Stromausfall. Ich dachte, Halleluja. 3 Sekunden später hätte ich da barfuß in der Wohnung gestanden, hätte gewusst, irgendwo läuft hier ein ausgewachsener Skorpion rum und wo sind jetzt die Streichhölzer, wo sind die Kerzen und wo tritt man nicht und was macht dieses Biest jetzt? Ich habe Gott so gepriesen, ja, dass er dieses Glas mir gezeigt hat und zack, und auf einmal standen wir im Dunkeln. Ich wusste, wir sind sicher. Wir können jetzt in Ruhe die Kerze suchen. Der Skorpion ist in Sicherheit und ich auch. Und am nächsten Tag, die Schwester hat gesagt, ach, die heben wir auf und zeigen mal den Kindern und so. Und dann kam sie aus ihrer Gebetszeit und sagte, nein, die müssen wir umbringen, hat sie gesagt. Ich sage, Amen. Und dann lief sie in den Garten, hatte einen Hammer. Und dann hat sie diese Skorpione rausgelassen. Und dann hat sie den Hammer genommen und hat die platt gemacht. Richtig beherzt draufgehämmert. Der war platt wie eine Briefmarke, der große Johnny. Der hätte sich selber mal sehen müssen. Der hätte aber gestaunt über sich, wie platt der war. Der war total platt. Und warum war der platt? Weil sie wollte ihn töten. Sie wollte nicht mit ihm diskutieren. Sie wollte nicht sagen, also pass auf, das finde ich jetzt nicht so cool, dass du hier in die Wohnung gekommen bist und ich gebe dir eine Verwarnung, ein kleines Bußgeld und bitte mach dich jetzt vom Acker und versuche es nicht noch einmal, sonst hat es Konsequenzen. Sie wollte nicht verhandeln. Sie wollte nicht ihm sagen, bitte sag's den Kollegen auch und traut euch nie wieder her. Sie hat ihn platt machen wollen. Und weil sie es wollte, sie war entschieden zu töten. Bong, darum hat es funktioniert. Und so funktioniert es auch bei uns. Wenn du das Ding hast, wenn du es raushaben willst, wenn du sagst, ich darf und soll und will und kann so etwas nicht haben in meinem Leben. Ich gehöre ihm, ich diene ihm, ich will für sein Reich leben. Das gehört nicht zu mir. Nimm den Hammer und batsch, hau es platt. Ich habe heute Morgen so überlegt, ich dachte, Mensch, dieser Unterschied zwischen so ein bisschen wegschieben und hadern und ein bisschen diskutieren und sagen, du komm und so. Und auf der anderen Seite richtig draufhauen. Ich dachte, das muss man demonstrieren. Ich habe überlegt, was tut man. Dann dachte ich, gut, vielleicht so einen richtigen schönen, so einen Kotelettklopfer. Ja?
Wir hatten früher so einen großen aus Holz, so einen richtigen Kaventsmann. Ja, dann ging ich in die Schublade und wir haben nur so einen kleinen aus Plastik. Dachte, der sieht zu mickerig aus. Außerdem fand ich nicht, ich wollte so Schokoladen-Maikäfer nehmen, ja, und wollte das dann demonstrieren. Hier ist der Maikäfer und jetzt der Kotelett-Hammer und Batsch. Aber es klappte nicht mit den Utensilien. Ich bin halt nicht so versiert wie der Paul, ja, der immer irgendwie den richtigen Dreh hat oder weiß auch nicht wie, der findet seine Utensilien. Und ich dachte, schade. Aber weißt du was, so der Herr war so witzig. Als die Predigt zu Ende war, ist was passiert. Das war so witzig. Auf einmal beunruhigte das Lobpreisteam, nach der Predigt wurde ein Song gesungen, beunruhigte das Lobpreisteam so eine Riesenbremse. Erst dachte ich, wäre eine Hornisse gewesen. Ja, war aber nur diese Superbremsen, ja, aber war so groß wie eine Hornisse und summte da um den Kopf rum der Lobpreisleiterin und sie war schon ziemlich irgendwie und klein bisschen Aufregung und hier und da und so weiter und dann summte dieses Biest da rum und auf einmal landete es auf dem Licht vom Overhead-Projektor. Ich dachte, Halleluja, und ich guckte mich um, fand da so einen dicken Ordner und alle sagten, wir müssen was tun, die Bremse. Ich nahm den Ordner, batsch! Hab einmal draufgehauen und den Ordner weggenommen und alle konnten sehen im Licht, wie er platt war. Der war so platt. Mann, war der platt doch. Richtig breit gemanscht. Und alle haben verstanden, so müssen wir das tun. Mit allem, was wir haben. Und Gottes Wort sagt, alles, was du tust, tu es von ganzem Herzen, mit aller Kraft. Hau drauf. Nicht irgendwie so, können wir ein bisschen irgendwie Abstand oder so. Das Ding kommt wieder, mach es platt, hau drauf mit allem, was du hast. Ich fand das so schön, dass der Herr selber noch eine Illustration gebracht hat. Und alle, die ganze Gemeinde hat gelacht, haben sich gefreut, dieses zermanschte Ding an der Wand zu sehen. Alle konnten es sehen, es war köstlich, es war wunderbar. So, der Herr hat dafür gesorgt, dass dieser Punkt wirklich rüberkam. Mit aller Macht draufhauen und fertig. Sei entschieden, dieses Ding zu killen. Wir töten nicht aus Versehen. Och, Entschuldigung, wollte ich jetzt nicht. Nein, wir legen es auf an. Töte, was auf Erden ist. Töte, bring es um. Hau drauf, mach fertig. Der Hammer des Wortes Gottes. Der Hammer ist stark. Er kann Felsen zerschlagen. Und nimm das Kreuz in Anspruch. Die Christus Jesus angehören, gekreuzigt haben sie die Lüste und die Leidenschaften. Galater 5. Das müssen wir noch schnell lesen und dann ist fertig. Die Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften. Samt ist nicht ein besonderer schöner Stoff, sondern heißt zusammen. Zusammen mit den Leidenschaften und Begierden. Ein bisschen überredet, doch zu sich zu mäßigen. Nein, gekreuzigt. Das Kreuz hat seine Kraft auch heute noch. Es ist nicht nur etwas damals, vor 2000 Jahren, es ist nicht nur etwas, was wirksam war, als du dich errettet hast, lassen, sondern das Kreuz ist eine Kraft hier und jetzt. Und du kannst sagen, ich nehme das Kreuz an diesen Schwachstellen meines Lebens jetzt. Und das Kreuz bekommt seine Wirkung, wenn du lebst als Gekreuzigter, als einer, der seine Ansprüche aufgegeben hat. Sagt, ich gehöre dem Herrn. Was das mit meiner Zukunft bedeutet, ist seine Sache. Was das bedeutet mit meiner Karriere in der Gemeinde, ist seine Sache. Ich suche nichts für mich, ich suche ihn. Ich will ihm dienen und ich bin nur ein erkaufter, rechtloser Sklave. Es ist nur mein großes Glück, dass der Sklavenherr, der mich erkauft hat, mich so über die Maßen lieb hat und mich in einem Palast wohnen lässt und mir all diese wunderbaren Köstlichkeiten gibt. Aber ich gehöre ihm, ich bin erkauft, er hat alles Recht über mich, ich habe kein Recht mehr. Ich gehöre ihm. In dieser Grundhaltung ist das Kreuz für dich verfügbar und du kannst es nehmen und sagen, ja, ich bin mit Christus gekreuzigt, wie Paulus das sagt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das Alte ist fertig. Ich lebe für ihn. Auf dieser Grundlage geben wir uns hin und können das Neue wirklich anstreben. Okay, neue Lust bekommen, ein bisschen zu töten. Auszurotten, auszutilgen, aufzustehen gegen das, was dich berauben will. Lerne zu töten auf effektive Art und Weise. Vater, wir danken dir, dass du einen Weg für uns hast, wie wir im Bereich des Geistes in Sieg und in Herrschaft leben können über den Dingen dieser Welt. Und wir danken dir, dass Friede und Freude und Liebe und Geduld und Freundlichkeit und all diese wunderbaren Dinge anfangen können, ungehindert zu wachsen, weil das Kreuz uns prägt, uns kennzeichnet und das, was uns festhält, dem sind wir entkommen. Wie du sagst, wir sind dem abgestorben, was uns gefangen hielt. Und wir halten fest an dieser Tatsache. Auf dieser Grundlage können wir uns abwenden und Nein sagen zu der Sünde und können auf dich sehen und können mit dir leben und können deine Kraft in Anspruch nehmen. Und wir wollen wachsam sein und wir wollen die Hilfe des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen, dass wir die Dinge, die uns zur Gefahr werden können, meiden, weil wir sie rechtzeitig sehen, weil wir sagen, wir kennen uns, wir kennen das Ende vom Lied, wir kennen den Sumpf, in dem wir wieder landen werden, wir kennen diese Gottesferne und diese Kälte und diese Verdammnis und dieses Abgestumpfte und dieses Weit-Weg-Sein von der Berührbarkeit durch den Heiligen Geist, und wir wollen es nicht, wir haben es genug gehabt, wir wollen das Wahre, wir wollen es zunehmen und wir wollen in der Furcht Gottes die Heiligung vollenden. Und ich danke dir, Herr, dass du uns ausgerüstet hast, dass wir töten können, was uns sonst töten würde, dass wir ausrotten können, was uns sonst vernebeln und verwirren und wegführen würde von einer tieferen Hingabe und einem stärkeren gebraucht werden für dich. Ich danke dir, segne jeden, Herr, segne uns alle, Herr, und lehre uns, das anzuwenden und Sieg zu haben über die Dinge, die uns runterziehen wollten. Danke, Herr, für die Macht der Erlösung, für die Macht des Kreuzes. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.